25.03.24, Israel im Krieg, Tag 171. Wir fangen mit den positiven Nachrichten an und die sind, dass ich immer wieder zum Glück sehr viel Positives auch über meine privaten Accounts natürlich mitbekomme, sehr viel Post bekomme auf den verschiedenen Social Media Kanälen von mir, aber auch hier in Israel immer wieder auch Delegationen treffe, mit denen ich wirklich auch eine gute Zeit verbringe, wo ich im Gefühl habe, dass sehr viel Verständnis herrscht. Menschen, die ich wirklich in mein Herz schließe. Und gestern Abend war wieder so eine Situation, wo ich mit einer Delegation aus Nordrhein-Westfalen zum Dinner verabredet war. Und die Delegation wurde angeführt von der Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie sowie die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer, von den Grünen, wie gesagt, aus Nordrhein-Westfalen. Ich kannte sie vorher nicht. Ich nehme an, sie kannte mich auch nicht. Wir waren verabredet, weil ich natürlich als Sprecher der Armee jetzt gerade ein Stück weit von Interesse bin, um über die Lage zu erzählen. Frau Neubauer, beziehungsweise Ministerin Neubauer, war mit einer Delegation da von wirklich interessanten und intelligenten Menschen, die auch in der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen das eine oder andere anstellen, im positiven Sinne, und wir um den Tisch herum einen sehr, sehr guten Talk hatten. Und das ging wirklich stundenlang und mein Gefühl war natürlich, dass in diesem Gespräch sehr vieles tatsächlich angekommen ist. Und das wirklich Interessante ist, dass viele Dinge, die ich natürlich besonders hier auch im Podcast und allgemein in meinem Leben in den letzten Monaten als Sprecher rauf und runter rede, ja, also eigentlich fast täglich, zumindest in den ersten Monaten, wo ich ein Gefühl hatte, dass ich bestimmte Dinge ein Stück weit mehr erklären muss, wo ich irgendwann im Gefühl hatte oder habe, dass das eventuell schon jeder weiß, dann merke ich jedoch, dass dem nicht so ist, dass jedes Mal, wenn ich mit Menschen sitze, die ich zum ersten Mal treffe, besonders auch gerade in so einem Rahmen einer Delegation, wo unter den Teilnehmern auch Menschen waren, die zum ersten Mal in ihrem Leben nach Israel gekommen sind und überhaupt auch so zum Glück mit Krieg und Konflikt in ihrem Leben weniger Berührungspunkte hatten, da merke ich, dass wenn ich da ein Stück weit einen Impuls gebe, bestimmte Dinge sie zum ersten Mal so hören. Zum Beispiel wurde mir gestern gesagt von Teilnehmern, wie ich erklärt habe, diese immer wieder auftretende Täter-Opfer-Umkehr bzw. Ursache-Wirkung-Umkehr in Teilen der deutschen Leitmedien und das natürlich mit Beispielen belegt habe, das war ihnen so nicht ganz vor Augen. Das heißt, man hat nie wirklich tiefgehend drüber nachgedacht. Man hat das so akzeptiert, weil das ist eigentlich so das Bild, was man kennt aus den Medien. Und dann kommt einer daher, der plötzlich sagt, das ist hier Täter-Opfer-Umkehr. Und dann erst fängt man an, nachzudenken. Stimmt das denn, was der Arye sagt? Und wenn er da auch noch Beispiele hat, und wenn das denn stimmt, warum ist das denn so? Warum machen das manche Leitmedien? Und gibt es da etwa eine tiefgehendere Erklärung dafür? Und ich denke, viele meiner Zuhörer hier von euch, ihr wisst genau, warum diese Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird, warum Ursache-Wirkung vertauscht wird. Das heißt, alles ist natürlich System und kein Zufall. Auch die Unterscheidung von Terroristen und Zivilisten im Kampf Israels jetzt, besonders im Gazastreifen natürlich, aber auch in anderen Gebieten, sei es zum Beispiel vis-à-vis der Hisbollah im Libanon, dass wir dort alles tun, um zu unterscheiden, während die Gegenseite alles tut, um es uns schwer zu machen zu unterscheiden, indem Terroristen in Zivil kämpfen, indem Terroristen nicht aus Militärstützpunkten, sondern aus zivilen Objekten schießen. Während natürlich auch Zivilisten nicht immer ganz ohne sind, wenn sie zum Beispiel Geiseln in ihren eigenen Wohnungen gefangen halten, ja. Also das sind Dinge, wo natürlich, sage ich jetzt mal, zwischen Terroristen und Zivilisten Berührungspunkte sind und man sich teilweise überschneidet. Auch das hört man nicht in der Regel. Auch das war vielen neu. Und vor allem auch, dass ich erwähnt habe, dass wir uns seit dem 7. Oktober im Endeffekt in einem Mehrfronten-Szenario befinden. Das heißt, Kampfhandlungen nicht nur vis-à-vis dem Gazastreifen. Und genau das ist natürlich, was man in Deutschland kennt. Man kennt Israel-Gaza, Gaza-Israel. Dieser Krieg wird mittlerweile Gaza-Krieg genannt, nicht Israel-Krieg, obwohl Israel aus dem Libanon beschossen wird, aus Syrien beschossen wird, aus dem Jemen beschossen wird, aus Gaza beschossen wird, teilweise sporadisch auch schon aus Irak ist vorgekommen und natürlich der Antiterrorkampf in den A-Gebieten des Westjordanlandes, Judäa und Samaria. Das alles natürlich reicht nicht, um aus diesem Krieg einen Israel-Krieg zu machen, sondern es ist ein Gaza-Krieg. Und wenn dieser Krieg Gaza-Krieg genannt wird, dann liegt der Fokus auf den Gazastreifen. Und Israel wird in dem Sinne auch als Aggressor dargestellt. Da sind wir wieder bei Täter-Opfer-Umkehr. Und vor allem, als ich erwähnt habe, dass hier in Israel sehr viele Menschen fühlen und wirklich der Meinung sind, dass jetzt in den schwierigsten Tagen, Wochen, Monaten seit Staatsgründung, in dem wir uns befinden seit dem 7. Oktober, haben nicht wenige Israelis, ich auch, im Gefühl, dass Freunde in der westlichen Welt insbesondere, die eigentlich zu uns halten sollten in diesem Kampf für unsere Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die in Geiselhaft gehalten werden von Terroristen und gegen eine radikal-islamistische Terrororganisation, die hier in Israel das schlimmste Massaker an Juden begangen hat nach dem Holocaust, das heißt nach 1945, war der 7. Oktober der größte Mord an den Juden. Und da wünscht man sich auch ein Stück weit mehr Stabilität von seinen Freunden über einen etwas längeren Zeitraum. Und wir sehen, dass viele unserer Freunde, wo ich mittlerweile auch nicht mehr weiß, ob ich es Freunde nennen soll oder Freunde in Anführungsstrichen, wirklich teilweise schon entweder halb eingeknickt sind oder komplett eingeknickt sind und auch die Stimmung, die teilweise über die Medien gemacht wird, natürlich auch bis zur Politik und in alle anderen, sage ich erstmal, Gesellschaftsgruppen vordringen, wo natürlich die allgemein die Sichtweise Richtung Israel kippt. Und das ist die Situation, wenn ich dann natürlich diese Dinge beschreibe, wo ich ein sehr gutes Feedback gestern bekommen habe von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das hat mich glücklich gemacht. Das sind die guten Neuigkeiten, wo ich halt wirklich ein Gefühl habe, dass Einsatz sich lohnt. Dass auch teilweise Dinge, die vielleicht ihr wisst oder ich weiß, nicht jeder weiß das. Und es ist einfach, wir brauchen da Ausdauer, diese Dinge immer wieder zu erklären, damit das auch wirklich irgendwann ganz, ganz fest sitzt. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, wenn wir kurz zur aktuellen Situation zu sprechen kommen, da hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Abstimmung heute tatsächlich fast mit einer Stimme bzw. einer Enthaltung der Amerikaner hat man abgestimmt, dass jetzt die Kampfhandlungen eingestellt werden sollten von Israel und im Gegenzug alle Geiseln von der Hamas freigelassen werden sollten. Ja, das ist die Abstimmung. Das hat in Israel ein Stück weit, da weiß man nicht genau, was man davon halten soll, weil natürlich bis jetzt in drei vorausgegangenen Abstimmungen der letzten Monate die Amerikaner immer von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben. Bei ähnlichen, Abstimmungen und in diesem Fall nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht haben und in dem Sinne jetzt eigentlich Israel in einer Situation steckt bzw. stecken könnte, wo jetzt die Welt von Israel komplett fordern kann, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, dass Israel jetzt mit der Betonung auf Ramadan, den Ramadan-Monat, der ja auch schon halb um ist, dass man die Kampfhandlungen einstellt. Das aber natürlich, weil man auch von der Hamas fordert, dass sie alle Geiseln freilässt. Doch das eine ist, etwas von einem UN-Staat zu fordern und das andere ist, von einer Terrororganisation bzw. Terrorregierung, die nicht Teil der UN ist und die bis jetzt auch nicht zum Beispiel aufs Internationale Rote Kreuz eingegangen ist und nicht eine Sekunde Zugang zu den israelischen Geiseln. Immerhin 134 Menschen teilweise schon als Leichen verschleppt am 7. Oktober, aber wir gehen davon aus, dass ein Großteil am Leben ist und das Internationale Rote Kreuz hat keine Sekunde, wurde ihnen erlaubt, die Geiseln zu besuchen. Und genauso wie sie das gemacht haben, kann es natürlich sein, dass sie auch in Sachen Geiseln jetzt nicht bereit sein werden, alle Geiseln freizulassen. Also es würde mich sehr wundern, wenn die Hamas dem zustimmen würde. Falls sie dem zustimmen würde, dann geht natürlich ein großer Teil der Israelis mit, weil das ist natürlich unser Hauptziel, dass wir alle Geiseln wieder zurück hier in Israel bei ihren Liebsten haben. Und wenn das jetzt durch diese Sicherheitsrat, diese Abstimmung, wenn das wirklich in die Wege geleitet wurde, dann kann es sein, dass das etwas Gutes war. Es kann aber auch sein, dass das etwas dramatisch Schlechtes sein wird. Das wird sich in den nächsten Tagen ergeben, wenn man einerseits von Israel fordert, jetzt das Feuer einzustellen, sich eventuell zurückzuziehen aus dem Gazastreifen, während die Hamas nichts tun wird. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Wird Israel dann wieder das Feuer öffnen können bzw. dürfen? Oder wird man dann immer wieder Israel davon abhalten wollen, mit der Begründung, wir reden mit der Hamas über dies und jenen und versuchen zu einer Lösung zu kommen und dann wird wieder natürlich es sich hinziehen, wie wir kennen, weil so sind die Terrororganisationen, da funktioniert nichts von jetzt auf jetzt, auch nicht von heute auf morgen, sondern alles wird schön lang in die Länge gezogen, ne? Und das ist ja natürlich mit voller Absicht, weil man natürlich uns davon abhalten will, dass wir dann wieder so schnell wie möglich im Einsatz sein können, weil jetzt gerade sind wir im Einsatz, wir führen den Einsatz fort und genau das macht ihnen im Endeffekt auch Angst, weil sie sehen, dass wir genau da sind, wo es ihnen am meisten wehtut. Wenn wir da kurz in den Gazastreifen einsteigen, sind wir nach wie vor jetzt auch seit kurzem im Al-Amal-Bezirk im Westteil von Khan Yunis. Ihr wisst, dass die letzten ein, zwei Wochen waren wir in Hamad, im Hamad-Bezirk, auch im Westteil von Khan Yunis. Jetzt sind wir in Al-Amal, arbeiten uns dort vor natürlich, haben aus der Luft ca. 40 Terrorziele angegriffen, um das Gebiet ein Stück weit erstmal von der größten Terrorinfrastruktur zu befreien, oberirdisch wie unterirdisch, und haben jetzt dieses Gebiet umzingelt. Ein Gebiet, wo natürlich auch die Hamas stark vor Ort ist, um sie dort auch in die Knie zu zwingen. Wie an anderen Orten, wie zum Beispiel das Schieferkrankenhaus, wo wir nach wie vor im Einsatz sind und uns dort auch Gebäude für Gebäude vorarbeiten und dort mittlerweile auch immer mehr Terroristen eliminieren und verhaften und auch eine Unmenge an Waffen mittlerweile lokalisieren und sicherstellen, unter anderem zum Beispiel in der Entbindungsstation, auf dem Dach des Krankenhauses und auch in der Röntgenstation. An all diesen Orten haben sich sehr viele Waffen befunden. Und das kann man sich doch als Normalo in Europa kaum vorstellen. Ja, in Berlin das Charité-Krankenhaus, was ja auch ein Riesenkomplex ist, wenn dort die Hälfte der Gebäude irgendwo missbraucht werden würden von Terroristen, nicht nur Terroristen, die dort unterwegs sind im Krankenhaus, sondern dort auch Waffen bunkern und aus diesem Krankenhauskomplex tatsächlich ihren Krieg, sage ich jetzt mal, führen. Das ist eine Situation, wo wir jetzt noch im Einsatz sind. Dieser Einsatz wird dann irgendwann zu Ende gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit Blick Richtung andere Orte, an denen sich besonders auch im nördlichen Gazastreifen die Hamas wieder versucht aufzubauen. Und das natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man jetzt die Sicherheitsratresolution natürlich hat, wo man von Israel fordert, die Kampfhandlungen einzustellen, ist allgemein, müssen wir jetzt mal schauen, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Als Militär natürlich ist man da komplett abhängig von der Staatsführung. Wenn von oben herab grünes Licht für Kampfhandlungen kommt, dann gibt es grünes Licht. Und wenn ein Stoppschild aufgestellt wird, dann wird das Militär die Kampfhandlungen komplett einstellen. Ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat, aber Al Jazeera ist ja natürlich der Sender in der arabischen Welt, der dort imstande ist, ich sage jetzt mal, ganze Staaten auf den Kopf zu stellen. Und es dient mittlerweile auch komplett, ohne sich zu schämen, als Sprachrohr der Hamas-Terroristen. Und da haben sie jetzt verbreitet ein Interview mit einer Frau, die behauptet hat, dass sie im Schifa-Krankenhaus, wo wir natürlich seit Tagen im Einsatz sind, dass sie dort vergewaltigt wurde und überhaupt, dass die israelische Armee dort vergewaltigt und Menschen misshandelt und sogar Hunde auf Leichen loslässt und sie dort essen lässt. Also ganz, ganz wirres Zeug, was natürlich für mich von Anfang an ganz klar, so wie für alle Israelis, dass das eine riesige Lüge ist. Und das wurde trotzdem bei Al Jazeera veröffentlicht und hat viele 10.000 Menschen in der arabischen Welt, wütende Menschen auf die Straßen gebracht. Insbesondere zum Beispiel gab es sehr viel Videomaterial aus der Hauptstadt Jordaniens, aus Amman, wo eine wütende Masse an Menschen auf die Straße gegangen ist, weil sie wütend waren, dass israelische Soldaten angeblich palästinensische bzw. arabische bzw. muslimische Frauen und Menschen vergewaltigen und schänden. Dem war aber natürlich nicht so. Sowohl die Hamas als auch Al Jazeera haben im Endeffekt klargemacht, dass es keine Vergewaltigungen gab. Sie haben das meiste dieser Berichterstattung, sage ich jetzt mal, gelöscht. Es gab keine offizielle Entschuldigung, aber es gab sehr viel Kritik innerhalb, und das ist interessant, weil man das ja sonst so nicht wahrnimmt, besonders auch vom ehemaligen Al Jazeera-Chef, der auch gesagt hat, dass das basiert auf nichts und das ist einfach von irgendwo herangezogen, um Propaganda zu machen, und das können wir uns nicht erlauben. Also das sind Dinge, wo im Nachhinein natürlich man beruhigt ist, dass da irgendwo klargemacht wurde, dass das alles erfunden war und nicht stimmte. Aber das Problem ist ja genauso wie, ihr könnt euch daran erinnern, den Zwischenfall ungefähr 2-3 Wochen nach Kriegsausbruch, als eine palästinensische fehlgezündete Rakete im Vorgarten bzw. im Parkplatz des Al-Ali-Krankenhauses in Khan Yunis gelandet ist, da war das Geschrei ja auch groß, weil man ja sofort Israel dafür schuldig gemacht hat. Und jede Entschuldigung im Nachhinein, na gut, Entschuldigung gab es nicht, sondern es wurde dann irgendwie über Beweismaterial, was Israel geliefert hat, wurde dann klar, dass nicht Israel schuld war an diesem Raketeneinschlag, sondern die Palästinenser selbst. Es gab dafür natürlich keine Entschuldigung, aber im Endeffekt ist die Katastrophe schon ins Rollen gekommen, weil sehr viele Menschen auf der Welt, sowohl im Westen, aber insbesondere in der arabischen und muslimischen Welt, glauben im Endeffekt keiner Richtigstellung mehr. Sie glauben das, was sie glauben wollen. Und sie wollen glauben größtenteils, und das ist bedauerlich, doch das ist so, wie es ist, dass Israel sowohl das Krankenhaus mit voller Absicht beschossen hat, als auch jetzt im Schifa-Krankenhaus nicht gegen Terroristen vorgeht, sondern dort angeblich Patienten misshandelt und sonst etwas dort anstellt. Und das ist eine Situation, die uns leider auch in diesem Krieg immer wieder begegnet, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass wir da auch im Notfall eventuell auch Videomaterial parat haben oder allgemein irgendetwas, um zu beweisen, dass es sich hier um Hetze handelt, um wirklich gefährliche Hetze, weil diese Hetze, wie gesagt, teilweise in manchen arabischen Städten Zehntausende Menschen auf die Straße bringt, die wirklich wütend sind. Und wie? Dass sie im Gefühl haben, sie müssen da eventuell sogar was machen dagegen. Und ich hoffe, dass sich durch diese halbe Richtigstellung eventuell einige Menschen da irgendwie wieder beruhigt haben, weil so sind wir nicht. In diesem Konflikt zwischen Israel und den Terroristen im Gazastreifen gibt es nur eine Seite, die Kinder mit Absicht ermordet, die Frauen mit Absicht vergewaltigt und die Menschen mit Absicht entführt. Nur eine einzige Seite, die das am 7. Oktober gemacht hat und auch jetzt, wenn sie können würde, machen würde. Der Inlandsgeheimdienst hat veröffentlicht, hat sehr viel Material jetzt auch über die israelischen Fernsehsender gezeigt von Waffen aus dem Iran, die in der Westbank bzw. in Judäa und Samaria sichergestellt wurden. Das heißt, der Iran hat im Laufe der letzten Wochen und Monate immer stärker versucht, auch in der Westbank, Judäa, Samaria, eine Art Flächenbrand in Gang zu setzen. Das heißt, eine neue Front zu verstärken, so wie die Hisbollah aus dem Libanon schießt und aus dem Gazastreifen natürlich Kampfhandlungen und auch Beschuss auf Israel stattfindet. So hat man auch aus dem Iran natürlich versucht, in den letzten Monaten in Judäa und Samaria, im Westjordanland, Menschen zu Taten zu bringen. Viele Waffen, die dort sichergestellt wurden, die dort unter anderem von einem Terroristen, der für die Hisbollah, ein Mitglied der Hisbollah ist, aber auch mit den Revolutionsgarden des Irans verbunden ist, namens Munir Magda aus der Stadt Ain al-Hilwe im Libanon. Das ist einer, der so eine Art Dreh- und Angelpunkt darstellt, wo natürlich diese Sache auch von uns seit längerem beobachtet wurde hier in Israel. So wie wir natürlich auch beobachten, dass es Versuche gibt, Terror auch an der jordanisch-israelischen Grenze eventuell erfolgreich durchzusetzen. Die israelisch-jordanische Grenze ist eine ruhige Grenze, da passiert nicht viel. Es ist die längste Grenze, die Israel hat zu einem Nachbarstaat. Und da würde der Iran, wenn sie können würden, gerne auch diese Grenze zum Wackeln bringen. Naja, also da müssen wir auch natürlich weiter aufpassen, weil so eine lange Grenze wirklich, wenn da es anfängt zu wackeln, dann wird es richtig schwierig, muss ich sagen. In Israel gab es da einen Zwischenfall, den ich auch kurz erwähnen möchte. Ein etwas anderer Zwischenfall, wie wir ihn noch gar nicht hatten in den letzten Monaten. Aber ein arabischer Busfahrer wurde von einem jüdischen Mann mit einem Messer angegriffen und in der Hand verletzt. Ja, das ist passiert in der Nähe von, ich glaube, es war Beitar Elit, wo ein jüdischer Mann wirklich da aus irgendwelchen Gründen das Messer gezogen hat, wahrscheinlich irgendwie vorher voller Wut war wegen irgendetwas, eventuell irgendwie auf der Suche war. Ich weiß es jetzt gerade nicht, das ist ein neuer Zwischenfall, wo man natürlich dann auch heute Abend oder morgen ein Stück weit mehr eventuell erfahren wird. Doch es ist ein ganz, ganz krasser Ausnahmefall, dass ein jüdischer Mann mit einem Messer einen arabischen Busfahrer in Israel angreift. Also das ist wirklich eine Seltenheit. Doch ich muss es erwähnen und will es erwähnen, um auch zu zeigen, dass natürlich hier es auch einige Juden gibt, die tatsächlich zur Waffe greifen und wahrscheinlich ohne Grund eventuell aus Wut Menschen schaden wollen. Wahrscheinlich auch, gehe ich ganz stark davon aus, wegen diesem Konflikt natürlich jetzt gerade, sei es im Gazastreifen mit Israel oder sei es auch in Judäa und Samaria oder eventuell auch im Raum Jerusalem. Beitar Elit liegt südlich von Jerusalem und wer weiß, was da zu was geführt hat. Wenn wir ganz kurz nochmal über eine Sache zu sprechen kommen, die natürlich auch bedauerlich ist, kurz bei den deutschen Medien, da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel vor einigen Tagen, hatte ich ja erwähnt, dass über 70% der Palästinenser das Massaker vom 7.10. befürwortet haben. Mir ist aufgefallen, dass in den deutschen Medien davon eigentlich niemand wirklich berichtet hat. Ich verstehe nicht wirklich, warum so eine wichtige Meinungsumfrage unter den Palästinensern, die ja wirklich das eine oder andere, sage ich jetzt mal, offenbart, warum das keine Schlagzeile ist. Stattdessen ich aber heute wirklich von meinem ehemaligen, ich sage jetzt wirklich ehemalig, weil es mich sehr wütend gemacht hat, ehemaligen, so dachte ich zumindest, Freund Christian Sievers vom ZDF, der hier in Israel auch mal eine ganze Zeit Bürochef war, des ZDF, mit dem ich mich wirklich gut verstanden habe. Aber da habe ich heute leider gesehen, dass er etwas gebracht hat. Auf Instagram wurde mir zugespielt von jemandem, wo er geschrieben hat, dass ein Großteil der Israelis angeblich den Hungertod von 2,3 Millionen Palästinensern wünscht. Dem ist absolut nicht so. Dem ist absolut nicht so. Weil die Umfrage in Israel ist natürlich, ob wir humanitäre Hilfe in den Gazastreifen, ob ein Großteil der Israelis das befürwortet. Und dass diese, was Christian Sievers hier gemacht hat, ist komplett etwas aus dem Kontext reißen. Weil ein Großteil der Israelis hat angegeben natürlich, dass im Endeffekt, solange die Geiseln dort gehalten werden, das sind im Endeffekt unsere Brüder und Schwestern, solange die dort seit über 170 Tagen gehalten werden, warum sollte man humanitäre Hilfe reinlassen, wenn unsere eigenen Leute dort im Feindesgebiet festgehalten werden? Und da gibt es sehr viele Israelis, die da sagen, dass der Druck innerhalb der palästinensischen, des Gazastreifens, der sollte erhöht werden auf die eigene Führung. Und dieser Druck wird erst gemacht, wenn die Menschen dort eventuell es schwieriger haben werden, um dort natürlich auch von der Hamas zu fordern, dass sie die 134 Geiseln rauslassen. Doch dem ist nicht so. Man hat mittlerweile im Gazastreifen über 20 Bäckereien, die wirklich täglich mehrere Millionen Brote backen. Das heißt, da würde niemand an Hunger sterben. Das ist mittlerweile ja klar. Es wurden allein gestern auch 103 Lastwagen mit Hilfsgütern reingelassen über die verschiedenen Tore, verschiedenen Grenzübergänge in den Gazastreifen. Natürlich auch aus dem Südteil und auch von einem Tor im Nordteil zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das heißt, hier zu behaupten, Hungertod von über 2 Millionen Menschen, das ist weit von der Wahrheit. Was jedoch die Wahrheit ist, und darauf sollte meiner Meinung nach wie vor die Betonung liegen, ist, dass die eigene palästinensische Führung nicht bereit ist, die 134 Geiseln freizulassen. Und wenn es Hungertod geben sollte, was es ja nicht gibt, aber angenommen, dann wäre dafür nicht Israel verantwortlich, sondern die palästinensische Führung, die nicht nur am 7.10. diesen Krieg begonnen hat, sondern nach wie vor sich weigert, die Geiseln rauszulassen. Und da sind wir auch wieder zurück beim Sicherheitsrat, bei der Abstimmung, wo ich wirklich hoffe, dass diese Sicherheitsratabstimmung Positives bewirken wird und die Hamas in den nächsten Tagen wirklich dann auch bereit sein wird, Geiseln freizulassen, um ihre eigene Existenz, ihr eigenes Überleben damit sicherzustellen. Zumindest für einen gewissen Zeitpunkt könnte das natürlich von Ihnen auch so, können Sie das natürlich so machen. Und die Frage ist natürlich, was sie machen werden, weil der Ball in erster Linie nach wie vor und das seit dem 7. Oktober in den Händen der Terroristen liegt.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.